Ja, ich möchte beten zum Anfang. Herr Jesus, danke dir, dass du regierst in unseren Herzen, wie wir es gesungen haben. Ja, du bist der wahre Gott, du bist der einzige Gott. Wir dürfen dich heute schon arbeiten, dich loben und ehren. Ich danke dir dafür. Und ja, ich danke, dass du auch jetzt da bist und möchtest reden. Du siehst unsere Herzen hier, du siehst, was jeder braucht. Und du möchtest ihm das schenken und uns allen schenken, dass wir einen Schritt näher zu dir kommen. Amen. Amen. Ja, wir hatten in der Sommerferien eine Kinderwoche gehabt. Ich habe gesehen, ihr habt im Herbst eine. Wird ganz eine gute Sache, sicher. Ja, bei uns auch. Wir haben es ganz gut erlebt. Und wir haben eben die Geschichte vom Daniel durchgenommen. Und das hat mir gerade ein bisschen die Ärmel gezogen. Wieder mal darüber zu predigen. Der Daniel, es sind eindrückliche Geschichten, sehr eindrückliche. Oh, Hochdeutsch. Entschuldigung. Hochdeutsch. Gut. Ja, kein Problem. Also, wir hatten Kinderwoche und das hat mir so den Anlass gegeben, wieder mal über die Geschichten nachzudenken von Daniel. Sehr eindrückliche Geschichten. Wir haben sie den Kindern erzählt. Und dann gab es Kinder, die haben sie nachgespielt und wir haben sie dabei gefilmt. Und ich habe euch einen solchen Film mitgebracht. Schauen wir gerade mal an. Ist natürlich nicht Hollywood-Qualität, aber ja, wir schauen mal diesen ersten Film.
Wir sind da mitten im schönen Babylon, mit den hängenden Gärten. Aber nicht allen gefällt es da. Gefangenen aus Israel, wo auch der Daniel und seine drei Freunde zugehören, gefällt es da nicht. Sie sind gerade am Debattieren, wie sie da leben können, ohne Gottes Gesetz zu verletzen. Aber schauen wir doch gerade selber.
Das geht doch nicht! Wir können kein Gärtsopferfleisch essen!
Ja, aber wir essen es doch einfach nicht!
Ja, aber das geht auch nicht, sonst bist du mal am Kopf kürzer.
Ja, aber wir können doch auch Götze Opferfleisch essen. Wir sind doch gegen Gottes Gesetz.
Ja, vielleicht
vielleicht lässt ja Gott zu. Wir können ja auch nichts dafür, dass wir es nicht essen.
Ich habe eine schöne Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay, wir machen es. Jungs, wir gehen zum Speisemeister. Komm her!
Was willst denn du da?
Ich will sie jemanden. Etwas fragen, Herr Speisemeister.
Hey, das geht aber gar nicht.
Doch, ich wollte Sie fragen, ob wir das Fleisch nicht essen. Es geht einfach nicht, das ist nicht Gottes Regel. Wir wollen das einfach nicht essen.
Aber denken Sie, die sind viel schwächer aus als die anderen.
Da bin ich mir nicht so sicher. Wie wäre es? 10 Tage essen wir Gemüse und die anderen essen Fleisch. Nachher sehen sie, ob es gut ist für uns.
Also gut, wir sind einverstanden.
Gut.
Während die Enten schlemmen und schmatzen und Fleisch hinterbiegen. Anderen mehr als zufrieden mit einfachem Gemüse. Und nach 10 Tagen die Leute angeschaut hat, sind die Alten dick und müde gewesen. Und unsere Freunde einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben.
So hat Gott zu diesen 4 Männern gestanden und ihre Gebet erhört. Tja, auf Gott vertrauen lohnt sich.
Ja. Die hochdeutschen Untertitel, die kommen vielleicht dann nochmal. Ja, genau. Also, Die Situation ist ja die von Daniel, er wurde verschleppt. Nebukadnezar war der König, der Juda, damals ist nur noch Juda im Land gewesen, im Land Israel, Juda eingenommen hat, den Tempel zerstört hat, abgebrannt hat, Jerusalem eingenommen hat. Aber das war damals noch nicht. Er kam nämlich in zwei Wellen. Und das war die erste Welle. Die erste Welle, da hat er Jerusalem noch nicht zerstört. Er hat ein paar Gefäße, nicht alle, aber aus dem Tempel mitgenommen und auch schon ein paar Leute von den Großen, von den Oberen, hat einen anderen König eingesetzt, der ihm hoffentlich treu war. War er dann nicht, deshalb ist er dann nochmals gekommen, Jahre später. Aber Daniel hat er auch schon verschleppt und nach Babylon, also in die Fremde. Und diese Geschichte, die wir hier haben, die ist auch deshalb für uns noch relevant oder sehr interessant auch zu lesen, weil, Paul hat schon angedeutet, weil wir eigentlich auch in der Fremde sind. Wir sind hier nicht zu Hause. Der Paul hat es gespürt an der Fasnacht und man spürt es auch noch an anderen Orten, dass es irgendwie nicht passt. Und Daniel, er war noch jung. Man nimmt an, man kann so von 14 Jahren ausgehen, also im Judentum schon mündig, schon ein Mann, aber ein sehr junger Mann, seine Freunde auch. Und erzogen im christlichen Glauben, aber es war ja im jüdischen Glauben, ist er erzogen worden. Er glaubt an Gott und jetzt kommt er in ein ganz fremdes Land, wo andere Götter regieren, ein anderer König ist, ein Land, das ihm feindlich gesinnt ist, aber er wird nicht als Sklave gehalten, wie früher der Josef in Ägypten oder sowas, sondern nein, es geht ihm gut, er kann sogar am Königstisch essen und das ist für andere Leute eine große Ehre, wenn sie das dürfen, am Königstisch essen, also von der Speise des Königs. So zu verstehen, das darf er. Er wird unterrichtet in Schrift und Sprache des Landes, das da ist. Und bei uns sind die Schulen getrennt von Religion und so, also ja, relativ getrennt, viel getrennter jedenfalls als damals. Man muss sich vorstellen, es könnte gut sein, dass sie im Götzentempel unterrichtet wurden von Götzenpriestern. Das waren die Gelehrten dazumals. Also ganz schwierig. Ich habe gedacht, wie könnte man das vergleichen, wenn einem das heute passieren würde? Vielleicht, wenn man in den Nahen Osten jetzt verschleppt würde, könnte man sagen, man wird in der Moschee gelehrt, muss den Koran auswendig lernen. Also damals gab es den noch nicht, damals waren sie im Nahen Osten nicht Moslems, aber heute, wenn man es auf heute überträgt, und jetzt, wo du doch an Jesus glaubst, an Christ bist und du musst jetzt in diese Schule, du musst den Koran lernen und nicht nur den Koran, auch alle Schriften von den Moslems. Er musste damals auch lesen. Es gab damals schon Bibliotheken, das weiß man heute in Babel. Auch er musste lesen über Traumdeuterei, Wahrsagerei, muss alles lernen. Merkt ihr, wie einem das widerstrebt? Und es steht nicht im Text, dass er sich da so gewehrt hätte oder dass er sich verweigert hätte. Nein, er hat das getan. Nun, da wird's schwierig. Aber bevor wir hier weitermachen, möchte ich doch den Bibeltext, so wie er in der Bibel steht, euch noch präsentieren, so wie es auch jeder versteht, und lest, oder wenn er gleich erscheint vorne, lest ihn oder hört ihn auch aus diesem Hintergrund. Also sehr schwieriges Umfeld für Daniel. Wie soll er sich benehmen, wie soll er sich verhalten in diesem Umfeld? Darf ich dich bitten nochmals.
Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, Er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm:
Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben.
Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte:
Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst.
Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins 1. Jahr des Königs Kyros.
Ja, hier in Babel, da regieren andere Götter. Um das zu unterstreichen, kriegten sie auch andere Namen. Daniel bedeutet, die Bedeutung von Daniel ist eigentlich: Gott ist mein Richter. Richter im umfassenderen Sinn als nur gerade das, was wir unter Richter verstehen, sondern Richter auch im Sinn von Herrscher. Aber man könnte auch übersetzen: Daniel, Gott verhilft mir zum Recht. Also der Name von Daniel, der heißt jetzt Belshazzar nach dem Gott vom Namen des Nebukadnezars. Ja. Namen vergeben, das ist ein Ding, das eigentlich nur Gott zusteht. Gott vergibt Namen. Wenn ihr in den Himmel kommt, kriegt ihr neue Namen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder schon gelesen habt, aber in der Bibel steht das, kriegt einen neuen Namen. Gott macht das, weil ein Name hat eine Bedeutung. Und es ist auch etwas sehr Persönliches, ein Name. Wenn jemand mich mit Namen kennt auf der Straße, ist das was anderes, als wenn jemand einfach nur Grüezi sagt, oder? Und es gibt es ja manchmal, dass jemand einen kennt und man selber kennt ihn gar nicht so richtig. Ja, woher kennst du mich? Das Kennen, beim Namen nennen, das ist etwas sehr, sehr Intimes, Persönliches. Und wenn jemand da einfach sagt, du heißt jetzt nicht mehr Daniel, sondern Allah ist groß, heißt du jetzt. Also es ist schwierig, oder? Sehr schwierig. Aber es war halt so in Babylon, Babylon steht auch ein bisschen für den Hochmut der Welt, für den Hochmut gegen Gott. Und Nebukadnezar war ein großer König und er hat angeordnet, diese Namen kommen weg. Auch Michael, wer ist wie Gott, hat ja jemand da geheißen. Diese Namen müssen weg, hier sind andere Götter. Ja, der heißt jetzt irgendwie. Schwer zu schlucken, wenn man das am eigenen Leib erfährt. Aber was willst du tun? Es ist nun mal hier so. Sie heißen anders, es werden andere Götter verehrt. Und sie müssen das lernen. Wie gesagt, unsere Situation ist ähnlich. Manchmal, wir sind nicht verschleppt worden. Ich denke, die meisten von uns nicht. Aber, und sind uns gewohnt an dieses weltliche System, wie es hier herrscht. Aber manchmal gibt es so Punkte, wo es sich zuspitzt. Ich weiß noch, wie meine Kinder nach Hause gekommen sind oder eines meiner Kinder und gesagt hat, ja, jetzt hätten sie in der Schule von diesen Millionen Jahren und der Evolution, das lernt sie nicht, hat sie gesagt. Meine Tochter, das lernt sie nicht, weil das ist sowieso alles falsch. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das ist alles falsch, ja, ja. Aber lernen musst du es. Und zwar doppelt so gut wie die anderen. Und sie haben mich angeschaut und gesagt, warum denn? Dann habe ich gesagt, das musst du später widerlegen können, diese Theorien. Und dann musst du wissen, wo die Fehler sind. Und für das musst du sie gut wissen. Jetzt. Und wir besprechen das zu Hause durch und so. Aber du musst das lernen. Das geht nicht anders. Sonst kannst du den anderen Menschen nicht helfen, die diesen Irrtümern erliegen. Und so ähnlich war es, denke ich, bei Daniel auch. Der musste jetzt, auch wenn er weiß, von seinem Glauben her, dass diese Wahrsagerei und all das Zeug da, das er lernen muss, der hat das nicht jetzt gelernt, um hinterher anzuwenden. Man sieht im Verlauf der Geschichte, wie er gehandelt hat, dass er sehr wohl bei seinem Gott geblieben ist und aus Gott dann Träume deutete, vom Nebukadnezar aus Gott redete, auch wenn er in die Löwengrube muss und so. Also, das war ein standhafter Mann. Aber lernen musste er das Zeug, damit er seine Umgebung, da, dass er sie verstehen kann und dass er ihnen auch helfen kann, da herauszukommen. Er hat sogar Königen helfen dürfen, dann Gott zu erkennen. Wir haben vom König Darius schon ein bisschen gehört, auch der Nebukadnezar hat Gott erkannt, nicht nur durch Daniel, Gott hat eingegriffen, aber den Daniel braucht es da. Und so muss er jetzt diese Dinge lernen, auch wenn sie falsch sind oder sogar, ich denke, manches, was er lernen musste, auch sogar teuflisch war und er wusste das. Ja. Ja, aber irgendwo hat es dann doch eine Grenze gehabt, für ihn wie eine rote Linie, die wollte er nicht überschreiten, und zwar, er wollte sich selber nicht unrein machen an diesem Fleisch des Königstisch, weil man muss annehmen, dass es Götzenopferfleisch war und auch der Wein, dass es Wein war von dem Wein, den man den Göttern spendete und so. Und das wollte er nicht. Vielleicht war es auch Schweinefleisch, wer weiß. Wollte er alles nicht essen. Ja. Und wisst ihr, wenn man diesen Text da so liest, wie er dann das anging, muss man bedenken, allein die Frage, dürfen wir was anderes essen? Und die Begründung, wir machen uns sonst unrein mit diesem Essen. Allein das hätte eigentlich das Todesurteil bedeuten müssen für den Daniel. Weil, oder? Babel, wo so betont, hier sind diese Götter und es sind ja auch die Siegergötter, weil wir haben ja über euch gesiegt, gell, über Jerusalem und so. Da werden diese Götter verehrt, der kriegt sogar andere Namen und so weiter. Und jetzt kommt er und sagt, an diesen Göttern und mit diesem Fleisch will ich mich nicht unrein machen. Das heißt auf gut Deutsch, ich will mich so weit nicht assimilieren, nicht anpassen. Das will ich nicht, will diese Götter nicht ehren. Und also das ist so ein Affront gegen Babylon oder gegen diese Götter. Kultur, sage ich jetzt mal, oder gegen diesen Glauben, dass er hätte eigentlich ja wahrscheinlich umgebracht werden sollen, wenn das rauskommt, oder? Aber wir sehen ja übrigens im ganzen Buch, dass eigentlich Gott der Handelnde ist. Ja, er schreibt Geschichte mit Menschen, aber es ist immer wieder Gott, der eingreift. Ganz am Anfang kommt das schon vor. Es war nicht Nebukadnezar mit seinen großen Göttern, dem es gelang, sogar Jerusalem einzunehmen. Nein, es steht hier, also die Bibel bewertet das ganz anders. Der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda und so weiter. Also das war Gott. Und jetzt, wo Daniel in seinem Herzen vornimmt, er will sich nicht unrein machen an diesen Speisen, jetzt ist wieder Gott der Handelnde. Der Herr gab ihm, dass der Kämmerer, also dieser Minister, ihm günstig gesinnt ist. Gott macht das. Aber für ihn war es schon ein Schritt, wo er nicht wusste, wie das rauskommt. Es hätte sein können, dass er stirbt. Und es ist sehr interessant, das zu lesen, wie klein der Glaube eigentlich anfängt. Es steht ja nicht, wo Daniel zum Glauben gekommen ist, zum Beispiel. Man nimmt an, dass sein Glauben erzogen wurde. Er hatte ja auch sehr gläubige Vorfahren, zumindest einen, der Josia. Obwohl ich nicht weiß, wie sein Vater hieß, es steht nirgendwo, der Daniel, aber es steht, dass er aus königlichem Stamm war. Und der Josia, das war ein sehr frommer Mann, den hat er vielleicht noch kannt, vielleicht war es sein Großvater oder so. Und er ist irgendwo gläubig, ja, aber ihr wisst ja, wie es ist mit dem Glauben. Es ist nicht ganz so, dass man den Glauben hat oder nicht, so null oder eins. Es ist nicht ganz so, sondern Glaube ist mehr etwas, was wächst, was irgendwo beginnt, einen klaren Anfang hat und was wächst. Das war schon beim Abraham so. Beim Vater des Glaubens, wie es die Bibel nennt. Beim Abraham steht, im Neuen Testament über den Abraham steht, er wurde stark im Glauben. Und das wurde deutet an, dass er nicht schon immer stark war im Glauben, sondern er wurde stark im Glauben. Gerade durch das, was er mit Gott erlebte oder auch diese Wartezeit, die er hatte, wurde er stark. Und ich meine das auch zu sehen bei Daniel. Der war ein junger Mann, unsicher, noch nicht weiß ich wie stark, standhaft im Glauben, aber hat sich im Herzen etwas vorgenommen, nicht unrein zu machen an diesem Fleisch. Und Gott hat das gesehen, dieses Kleine, was im Herz drin ist, und stand hinter ihm. Bei Gott muss man nicht zuerst stark sein, einen großen Glauben mitbringen und dann kommen die Wunder auch von Gott vielleicht. Nein. Gott ist hinter diesem kleinen Glauben gestanden, ich nenne ihn jetzt einfach mal klein, und ließ ihn unerhört wachsen bis in die Löwengrube, oder? Da war Daniel schon alt, sehr wahrscheinlich, beim Darius. Mindestens viel älter. Aber es ist gewachsen, dieser Glaube. Und das soll uns Mut machen, auch heute. Was du dir im Herzen vornimmst, Gott steht dahinter, wenn es etwas Göttliches ist. Das Trachten des Herzens ist ein altes Wort, Trachten, aber es zeigt es gut, in welche Richtung zieht dein Herz? Richtung Fasnacht oder Richtung, ich nehme mir vor, im Herzen mich nicht unrein zu machen mit Geld vielleicht, obwohl ich das könnte, oder was es auch immer sei, Gott sieht es und lässt es wachsen, ja? Bei Daniel auch. Lässt den Glauben wachsen, sieht es, handelt. Er kommt nicht um. Der Minister hat Angst. Der hat Angst. Wenn das vor den König kommt und der sieht, dass ihr schlechter aussieht als alle anderen, dann bin ich dran. Ich habe das früher nie so beachtet. Es kommen da zwei Männer vor, nicht nur der Minister, sondern eben auch der Speisemeister. Er redet zuerst mit dem Minister und dann mit dem Speisemeister. Der Minister hat Angst, erlaubt es nicht eigentlich. Der Speisemeister, dem machen sie dann den Vorschlag, probiere es 10 Tage. Der Minister wahrscheinlich drückt beide Augen zu, weil er ist Daniel doch zugeneigt. Gott hat das geschenkt und es klappt dann. Ja, es ist nicht so wichtig, ob es eine oder zwei Personen waren, eigentlich für das Verständnis, aber es zeigt, es war nicht so leicht für Daniel, jetzt das durchzubringen. Es reichte nicht ein Gespräch. Nach dieser Absage vom Minister hätte er aufgeben können. Also es brauchte doch, er musste sich sicher sein, dass er das will. Und war dann ermutigt, dass er vielleicht noch lebte nach diesem Gespräch und es nicht ganz so abweisend war, aber doch nicht ja. Und er redet dann noch mit dem Speisemeister. Und der erlaubt es ihm dann. Ja, und wie Gott hinter ihm steht, klappt es dann auch. Mir ist dazu ein Sprichwort oder ein Vers in den Sinn gekommen, den ich mal hörte und den ich in diesem Zusammenhang sehr interessant finde. Der steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, ist doch sehr schlau. Und zwar heißt er so: Der eine fragt, was kommt danach? Der andere nur, was ist recht? Also unterscheidet sich der Freie vom Knecht. Also nochmals. Der eine fragt, was kommt danach? Das ist der Speisemeister oder der Minister. Ja, wenn ihr dann anders aussieht, was kommt danach? Gell? Dann bin ich dann vielleicht dran und so. Der Daniel hätte das auch fragen können, was kommt danach? Wenn ich sowas frage, ich mache mich unrein mit euren Göttern, dann oder? Er hat aber nicht das gefragt, sondern der andere fragt, was ist recht? Und so handelt er. Komme ich um, so komme ich um. Aber ich will es recht machen. Also unterscheidet sich der Freie vom Knecht. Und jetzt müsste man fragen, ja, wer ist jetzt hier frei und welcher der Knecht? Und nimmt man das als Maßstab, ist plötzlich der Daniel der Freie und der andere der Knecht. Der Knecht, weil er, dieser Minister, weil er ja nicht den Mut hat, zu fragen, was ist recht, sondern was sind die Konsequenzen. Hilf mir manchmal, was ist recht zu fragen und nicht, was könnte dann kommen. Diese Haltung übrigens, die kommt in späteren Geschichten auch noch vor, ganz eindrücklich bei dieser Geschichte, wo sie ja dann diese Götzenstatue anbeten müssen vom Nebukadnezar, die drei Freunde, oder? Die bleiben einfach stehen und alle anderen knien nieder. Und der König Nebukadnezar ist erbost, lässt sie vor sich kommen, zitiert sie und sagt so: Ich gebe euch noch eine Chance. Wenn ihr den Schall der Posaune und so weiter, den Instrumenten hört, dann fallt auch hier nieder und betet da mein Bild an, da meine Statue. Und immer im Danielbuch übrigens, wenn Könige angeredet werden, werden sie so angeredet: Der König lebe ewig. Immer so. Und diese drei Freunde, die antworten so: Es ist nicht nötig, König, dir eine Antwort zu geben. Wenn unser Gott will, kann er uns retten vor deinem Feuerofen. Und wenn er es nicht tun will, so sei du gewiss, wir beten dieses Ding da nicht an. Weißt du, also das ist ja unglaublich frech. Und man versteht, dass er, also es steht wortwörtlich, der König hat die Farbe gewechselt im Gesicht. Also der war so erbost. Man versteht's. Das war so frech. Aber was ich sagen will, die Haltung, die entsteht hier schon. Sie fragen, was ist recht und handeln danach und fragen nicht, ja, komme ich um oder bleibe ich leben. Die Haltung ist, unser Gott kann uns retten, wenn er es nicht tun will. Wir sind hier, wir sind bereit, aber wir gehen den rechten Weg. Ja? Eine Haltung, die sehr vorbildlich ist, auch für uns heute in dieser Welt. Ja, also zu lernen einerseits die Welt, in der man lebt, man muss es lernen, hat übrigens auch Luther erkannt, der war drauf und dran, den Koran zu übersetzen, weil die Türken oder das damalige Osmanische Reich vor Wien stand. Man nicht wusste, werden wir überrannt. Und er hat gesagt, wenn die wirklich kommen, dann müssten wir den Koran haben. Nicht zum anderen der Göttern jetzt dienen, sondern um Antwort geben zu können. Hat es dann nicht getan, weil sie sind auch nicht, haben Wien nicht erobern können. Aber eben wie Daniel, einerseits zu lernen, die Gepflogenheiten dieser Welt, auch Dinge, die uns gar nicht passen, und andererseits in dieser Welt einen geraden Weg zu gehen, ohne zu fragen, nützt es mir jetzt gerade oder nicht. Es ist nicht anzunehmen, dass Daniel und die drei Freunde die einzigen vier waren, die verschleppt wurden aus Juda. Er hat ja da viele Männer mitgenommen. Und es waren nicht die einzigen, von den anderen liest man nichts. Und ich nehme an, es gab andere Leute, die einen anderen Weg gegangen sind. Die sind den Weg gegangen, die haben mehr in sich gehabt, wir wollen möglichst gut durchkommen. Wenn wir nur schon überleben, ist es gut. Vielleicht schaffen wir es auch wieder mal nach Hause. Haben es halt gelernt, sind halt diese Wege gegangen, haben halt dieses Fleisch gegessen, gegen das Gewissen. Und so wie Sie auch hier im Film ein bisschen debattiert haben, ja, wir können ja nicht anders, ja, wir müssen ja. Und es ist auch in vielen Kriegen schon vorgekommen, wie Gläubige da waren, auch im Zweiten Weltkrieg, und gesagt haben, ja, wir müssen ja, oder? Ich würde schon nicht machen, aber ich habe Befehl, und wenn ich es nicht mache, bin ich ja einen Kopf kürzer. Und ihr merkt, das sind alles Gefangene, die fragen, was kommt danach, und haben nicht den Mut, das Richtige zu tun, einfach das Richtige zu tun, was sie als richtig erkennen und erleben, wie Gott hinter ihnen steht. Gott steht hinter dem Daniel, hinter seinen drei Freunden, hat sie mächtig gebraucht hinterher. Nun, hier könnte man einwenden, ja, aber das war nicht immer so. Es gingen Hunderte, vielleicht Tausende Christen später in die Löwengrube, also in die Arena bei den Römern, und die haben sie den Löwen vorgeworfen, und da war kein Engel, der den Löwen den Rachen zugehalten hätte. Ich sage ja, aber die Haltung von Daniel hatten sie halt doch. Kommen wir um, das ist Nebensache, wir haben ein höheres Ziel. Und unser Ziel ist nicht gut durchzukommen und möglichst angepasst, dass uns niemand sieht und niemand verhaften kann und dass es einfach uns gut geht und unsere Kinder, stell dir vor, wenn die noch leiden müssten wegen uns. Das war nicht ihr Ding. Sie haben gefragt, was ist Recht? Und wir verleugnen unseren Gott nicht. Und das können wir ihnen gleich tun. Richtig handeln. Nicht immer einfach in Babylon. Später viel einfach im Himmel, oder? Wenn das Recht gilt. Und ein Reich, was auf Recht und Gerechtigkeit basiert, das ist hier nicht immer so. Daniel hat es vorgemacht, auch wenn er nicht wusste, wie es rauskommt. Er wusste es manchmal nicht. Überlebt er das oder nicht? Im Fall von Daniel stand Gott hinter ihm und hinter seinen drei Freunden. Gut, auch Freunde zu haben. Gut, auch Daniel kommt einem so vor wie ein bisschen der Rädelsführer, der Sprecher vor dem König, gell? Die drei Freunde ein bisschen im Schlepptau noch. Gut, sich an solchen Leuten zu orientieren wie der Daniel. Daniel nahm es sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Die anderen nahm er mit, verunreinigten sich auch nicht. Versteht ihr? Gerade wenn man jung ist, aber auch im Alter, gut, Freunde zu haben, auch Freunde, ein Freund, der mal vorangehen kann, der einem mal mitziehen kann, oder vielleicht ein andermal ist es umgekehrt, dass man zu ihm sagt, du, das ist jetzt aber der falsche Text, was du da sagst, dass Gott steht doch hinter uns, hat doch uns durchgetragen, jetzt wollen wir auch treu sein. Daniel hatte Freunde, und die Freunde hatten Daniel, der oft voranging, und sie ließen sich mitnehmen. Gut, eine gute Seilschaft war das. Es gibt auch schlechte Seilschaften. Es gibt auch Freunde, die einem auf die andere Seite ziehen. Aber das war gut. Ja, wagemutig sein im Glauben. So wird der Glaube auch stark gestärkt. Das ist etwas, was wir lernen können von Daniel. Das ist etwas, was wir mitnehmen können. Nicht alles gleich mitmachen und sagen, ich muss ja. Mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, die habe ich früher mal gehört von einem alten Mann. Ich habe einen alten Mann da gekannt, der hat mir das erzählt. Der war, ja, hat Verschiedenes gemacht im Leben, aber er hat so Karriere gemacht und einmal war er Filialleiter einer großen Ladenkette. Und da mussten sie da in der Schmuckabteilung, haben sie da so Glücksbringer verkauft und so weiter. Kennt das ja. Und er, verantwortlich für diese Filiale, hat gesagt, in meiner Schmuckabteilung verkaufen wir das nicht. Und er hatte natürlich noch Bosse über sich und die haben gesagt, doch, du musst das, weil sonst stimmt der Umsatz nicht. Ihr seht, auf was es ankommt, oder? Sonst stimmt der Umsatz nicht. Nicht was ist recht. Das, oder was tut dem Menschen gut oder so. Nein. Der Umsatz, wenn der Umsatz stimmt, das tut uns gut. Also, der Umsatz stimmt jetzt sonst nicht. Deshalb musst du das verkaufen. Nun, dieser Mann hätte sagen können, ja, ich muss es ja. Ich muss es tun, sonst werde ich arbeitslos. Die schmeißen mich raus, wenn ich es nicht mache. Ich muss ja den Boss rauchen, oder? Und so gerät man immer wieder in Clinch mit Babylon als Christ. Ich sage es jetzt im übertragenen Sinn. Es gibt immer wieder Momente, wo es so sich zuspitzt und wo es dann darauf ankommt, ja, wie reagiere ich da? Es ist nicht so, dass man in Clinch sein will mit der Welt. Das sind keine streitsüchtigen Menschen. Der Daniel ist nicht streitsüchtig und sucht da Streit mit Babylon. Nein. Und dieser Mann auch nicht, der ist nicht streitsüchtig, ganz und gar nicht. Und ja, er hätte jetzt sagen können, ich muss ja. Aber er hat es ähnlich gemacht wie der Daniel. Er hat gesagt, wisst ihr was, wir versuchen es ein Jahr. Und wenn mein Umsatz tiefer ist dann als die der anderen Ladenketten oder der anderen Filialen, dann verkaufe ich dann auch Glücksbringer. Ja. Und sie ließen sich darauf ein. Also es sind weise Leute, die nicht Streit suchen, sondern Wagnisse eingehen. Stell dir vor, er wusste es nicht, wie das rauskommt. Das sind solche Dinge, man weiß es nicht. Und wir können uns vorstellen, wie dieser Mann dann auch gebetet hat oder wie diese Männer gebetet haben, diese 10 Tage lang. Ob sie überhaupt noch Gemüse gegessen haben, vielleicht haben sie gefastet und gebetet, ich weiß es nicht. Aber man weiß nicht, wie es rauskommt. Und das sind so Wagnisse im Glauben, die man eingehen kann. Und danach handle nach dem, was du sehen wirst, sagen sie dem Aufseher. Und danach urteilt selber darüber und ich werde diese Dinge verkaufen, je nachdem, was ihr sehen werdet. Und diesem Mann wurde es geschenkt. Er musste nie diese Glücksbringer verkaufen. Musste nie. Und der Glaube wurde stark. Versteht ihr? Das wächst dann. Und deshalb Mut für das Richtige, was wir als vor Gott als richtig erkannt haben, diesen Weg auch zu gehen und nicht fragen, ja, wie geht's mir dann damit? Das können wir Gott überlassen. Und den Mut, den diese Männer an den Tag legten, auch lernen davon. Ja, schlimmstenfalls komme ich um, so komme ich um. Verliere ich die Stelle. Der Herr ist da und er wacht darüber und ich bin jetzt in seiner Hand. Jetzt muss er entscheiden. Ja. Ich habe mich auch gefragt, können wir uns auch immer wieder selber fragen, wie ist das bei mir? Wie gesagt, wir alle leben in Babylon, in der Fremde, wo andere Götter herrschen. Bei uns heißen die Götter, haben andere Namen als dazu mal in Babylon. Bei uns heißen sie Humanismus, bei uns heißen sie Wohlstand, Geld, Materialismus oder ich selbst bin Gott. Das ist bei vielen so heute, war wahrscheinlich auch damals schon. Und sie haben Namen, diese Götter, andere Namen. bin ich auch manchmal im Clinch mit dieser Welt, weil wenn es so wäre, dass ich das nicht kenne, noch nie gekannt habe, so wie diese Männer hier, dass man merkt, ich bin fremd, ich gehöre nicht hier hin, oder wenn es so wäre, dass du überall so durchkommst, so gut durchkommst und nie jemand streit und so, fast christlich sieht das aus, müsste man sich aber doch fast fragen, ob man richtig ist. Weil das sagt mir diese Geschichte auch von Daniel. Es muss zur Konfrontation kommen, anders geht's gar nicht. Ja, mit dieser Frage möchte ich schließen und beten. Herr, ich danke dir, dass du nicht nur Daniel gerettet hast, auch uns hast du schon herausgerettet aus dieser Welt und uns versetzt in dein Reich, in ein ewiges Reich. Und wenn wir auch noch hier leben, so schenk uns diese Weisheit auch von Daniel, die Weise zu leben und rein zu leben. Ja, und wo wir unrein wurden, da reinigst du uns wieder. Ich danke dir dafür. Schenk uns an diesen Punkten neu Mut, aufzustehen und einen geraden Weg zu gehen. Ein Weg dir nach, ein Weg, der sicher ist, weil du dahinter stehst und weil er bei dir ankommt. Amen.